Ja, der ärgste Ansturm ist bewältigt von der ersten Stunde. Ein paar technische Bemerkungen im Anschluss daran vielleicht auch noch. Die Leute, die hier fehlen, haben vielleicht den Hinweis schon aufgenommen, dass sie das, was sie hier hören, auch am Internet hören können, live oder aber im Nachhinein hören können. Das zeige ich Ihnen hier nochmal im Tonarchiv. Das sind die beiden Audio-Files der letzten Vorlesungsstunde. Ich teile die immer in zwei, damit sie ein bisschen schmaler werden und leichter zum Downloaden sind. Nach der Vorlesung hier in dem Tonarchiv und andererseits, wenn Sie sich überhaupt umschauen wollen, zeige ich Ihnen das vielleicht auch gleich, wenn Sie es noch nicht wissen, in der Philosophischen Audiothek, wo wir nicht nur Vorlesungen, sondern auch Radiosendungen bereitstellen, zur Verfügung gestellt. Ich kann vielleicht hier gleich eine Ankündigung auch noch machen im Zusammenhang mit der Audiothek. Es hat diese Woche am Mittwoch in Radio Orange eine Sendung gegeben der Philosophischen Brocken. Die Philosophischen Brocken ist eine 14-tägige Sendereihe, die einige Kollegen von mir und ich zusammen bei Radio Orange machen und hier dann auch digital in MP3-Files zur Verfügung stellen. Das ist speziell interessant für die Universitäts-Wien-Situation, denn das ist ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Universitätsrats, Max Kothbauer, dem Dekan der Fakultät für Philosophie Bildungswissenschaft, Peter Kampitz, und der Vorständin des Instituts für Philosophie, Elisabeth Nemeth. Ich mache so ein bisschen Stichwortgeber und Moderator, und wir sprechen über die Rolle der Wirtschaft, der möglichen Ökonomisierung des Hochschulausbildungssystems. Das ist eine Sendung, die, glaube ich, also ein Gespräch, das sehr pointiert war, eine Sendung, die an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Und wenn Sie sich für den Rahmen, in dem Sie studieren, unter den gegenwärtigen Verhältnissen interessieren, dann empfehle ich Ihnen, hier vorbeizuschauen, Wochenende vielleicht. Es ist noch nicht ganz da, weil wir müssen es noch komprimieren, aber ab dem Wochenende, denke ich, hat mir der Günther Friesinger, dem viel von dem zu verdanken ist, versprochen, dass er es zur Verfügung stellt. Zum technischen zweitens, vergangene Woche in den Diskussionsphasen der Lehrveranstaltung, und es schien mir ganz unvermeidlich, dass man hier auch Stellungnahmen und Diskussionen hat, ist mir ein Problem deutlicher geworden, das es zwar immer schon gibt, seit wir diese Vorlesungen am Internet streamen, dass ich aber ein bisschen aus einem nicht technischen, idealistischen Grundzug heraus, glaube ich, noch nie so richtig angesehen habe, das aber von Wichtigkeit, von philosophischer, politischer, technischer auch Wichtigkeit ist. Und das ist das, dass, wenn Sie einen Beitrag zu den hier vorgetragenen Gedanken formulieren, in dieser neuen technischen Umgebung Ihre Stimme verloren geht. Das heißt, das ist ein Punkt, wo man sehr, sehr greifbar machen kann, wie sich neue technische Möglichkeiten überschneiden und dann auch solche Hohlräume erzeugen oder Blackout-Situationen erzeugen, an die man nicht gedacht hat, die man erst entdecken muss. Es ist doch wunderschön, wenn ich hier dieses Kabel von mir herunterhängen habe und der Rest der Welt kann mich hören, aber in einer Situation, in der ich hier mit Ihnen reden möchte und nicht im Radio sitze und eine Call-in-Konferenz veranstalte oder sowas, in einer solchen Situation fallen Sie einfach weg in diesem technischen Arrangement. Das heißt, wenn das dann aufgenommen wird und in der Sendung ist oder auch wenn es gestreamt wird, ergibt sich ganz handgreiflich die Schwierigkeit, dass ich dann auf Fragen und Stellungnahmen antworte, von denen man nicht weiß, was sie denn gewesen sind. Wir werden damit so umgehen, also diese Stunde werden wir es noch überbrücken. Entweder ich halte Ihnen das Mikro hin, ich halte Ihnen das Mikrofon hin, das ist die eine Möglichkeit, das Kabel ist ja glücklicherweise ein wenig lang, so dass wir das machen können. Es ist ein bisschen unangenehm. Es braucht, ja, das wollte ich sagen. Und ab nächster Stunde werden wir ein zweites Funkmikrofon mit reinnehmen. Das haben Kollegen vom Streamingraum das letzte Mal auch schon gesagt, ja. Ich könnte auch die Frage wiederholen. Das ist richtig. Das will ich aber nicht. Aus mindestens zwei Gründen möchte ich das nicht. Erstens, wenn es eine technische Möglichkeit gibt, wo Ihre Stimme drauf ist, dann halte ich das für vorrangig. Und die Schwierigkeit, dass man das Mikrofon hin und her reichen muss, ist allerdings gegeben, das ist klar. Aber der könnte man wieder nur entgehen, wenn wir hier den vollen Lauschangriff hätten und vier Mikrofone im Raum verteilt. Also vielleicht sind Sie bereit, diese kleine Schwierigkeit anzunehmen. Der zweite Grund, warum ich es nicht will, ist zugegebenermaßen ein bisschen ein subjektiver, idiosynkratischer. Ich kann irgendwie, wenn ich zuhöre und mich auf eine Frage konzentriere, ist es ein anderes Verfahren, sind zwei verschiedene Verfahren. Das eine ist, ich extrahiere die Frage nochmal, ich übersetze noch einmal die Frage und dann muss ich dazu Stellung nehmen. Das ist ein zweistufiges Verfahren, das sicherlich auch berechtigt wäre. Also es ist scholastisch wäre es eigentlich sogar korrekter, ja, im Sinne einer, und in der E-Mail-Kommunikation geht es ja technisch ganz leicht, ja, da braucht man gar nicht interpretieren, da sagt man, Sie haben geschrieben und dann kommt das Zitat. Ja. In der scholastischen Diskussion ist immer schon aufgefallen, dass zu den Regeln der zivilisierten Gesprächsführung dazugehört, dass man also als Höflichkeit der anderen Partei zunächst mal signalisiert, dass man aufgenommen und verstanden hat, was sie sagt, bevor man dann dazu übergeht, selber etwas zu sagen. Jetzt ist das, was wir in einer Vorlesung machen und wovon ich eher ausgehe, was von Ihnen kommen wird, aber nicht diese Art von ein bisschen scholastischer Diskurs, sondern sollte auch was Direkteres haben, glaube ich. Und diese, ich werde es auch versuchen, wenn es um einfache Sachen geht, dann macht man natürlich keine Schwierigkeiten, das einfach zu wiederholen. Aber wenn das kompliziertere Zusammenhänge sind, führt das doch ein bisschen weg. Also wir versuchen es mit dem Funkmikrofon ab dem nächsten Mal. Das ist die zweite technische Bemerkung. Die dritte technische Bemerkung ist die nochmal eines Dankeschöns. Es hat schon zwei Kollegen gegeben, die hier die Webseite für die Vorlesung, also timaios.philo.at/wiki/annäherungen, die erweitert haben. Die eine Erweiterung ist hier der Link zu dem Buch, das ich erwähnt habe, von Rainer Forst. Die zweite Erweiterung, die ist nicht nur ein Link, sondern das ist wirklich inhaltlich eine wichtige Addition. Wir kommen auf das heute zu sprechen. Sie sehen hier den Link hier auf die, Muslim Massacres und der Link des Kollegen ging auf einen Wikipedia-Eintrag dorthin, wo darauf hingewiesen wird, was diese Partie ist, die den Film produziert hat, von dem ich Ihnen heute noch zwei Ausschnitte vorstellen werde. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Sonst war ich ein bisschen enttäuscht darüber, dass keine anderen als die technischen Diskussionen auf der Diskussionsseite aufgetreten sind. Ich kann vielleicht Ihre Bereitschaft, hier ein wenig etwas beizutragen. Erinnern Sie sich, Sie müssen sich nur, wenn Sie auf der Seite sind, hier oben anmelden, beim ersten Mal eine E-Mail angeben, Benutzernamen und Passwort selber wählen und dann können Sie hier unter Bearbeiten im Diskussionszusammenhang, im Prinzip überall, aber wenn Sie noch nicht vertraut sind, hier im Diskussionsbereich können Sie weiterreden. Ich kann Ihnen vielleicht ein bisschen einen Anreiz geben für diejenigen, die im Laufe des Semesters halbwegs regelmäßig die im Laufe dieses Semesters eine Reihe von inhaltlich informierten und weiterführenden Beiträgen auf die Diskussionsseite stellen, ist das die Zeugnisbedingung. Das heißt, Sie können sich am Ende die Vorlesung sparen, also das Vorlesungsprüfung sparen, wenn Sie hier mitmachen. Ich glaube, das ist kein unsittlicher Antrag, weil was ist der Zweck einer Vorlesungsprüfung? Zu testen, ob der Inhalt von dem, was da passiert ist, aufgenommen und weitergearbeitet, verarbeitet worden ist. Auf die Art und Weise haben nicht nur Sie etwas davon, dass Sie sich die Prüfung an diesem Ende, wo dann zu viele Prüfungen auf einmal kommen, ersparen, sondern wir haben auch was davon, dass Sie sich mit der Vorlesung beschäftigen. Einen lebendigen Diskurs, das ist meine Überlegung diesbezüglich tatsächlich. Also ich denke, vielleicht sind Sie unter diesen Bedingungen doch dazu motiviert, wobei ich dazu sagen möchte, kann es nicht richtig abschätzen, wie Ihre Einstellung zu elektronisch unterstützter Lehre ist. Wenn jemand sagt, das ist ein Teufelszeug und eigentlich habe ich nicht Informatik, sondern Philosophie studiert, um von diesem Angeboten ein bisschen wegzukommen, dann ist es mir auch recht, dann können Sie auch in die Sprechstunde kommen oder eine schriftliche Prüfung machen, wie gesagt. Gut, das sind die Vorbemerkungen, die ich machen wollte. Wie geht's weiter? Ich möchte heute noch zwei Videoausschnitte zeigen. Das wird nicht so sensationalistisch in der weiteren Folge der Veranstaltung ausfallen. Ich habe es Ihnen schon gesagt, dass ich in absehbarer Zeit, das wird aber noch ein bisschen dauern, wenn ich es abschätzen kann, meine Arbeitsverfahren sind immer die, dass das in dem Moment, in dem ich mich an diese Stelle dann hineinarbeite, dann wird es doch länger und ausführlicher. Aber in absehbarer Zeit werde ich abschwenken von diesem Annäherungskapitel und werde auf Toleranz in einem mehr formalen an Wiener Kreisprobleme anknüpfenden Sinne zu sprechen kommen. Aber diesmal sind wir noch, diesmal sicher, sind wir noch in der Aufwärmphase. Sagen Sie mir mal so. Und was ich machen werde, ist, ich werde Ihnen also drei solche Ausschnitte zeigen. Und das dann, die kommen aus der Gegenwart, den letzten zwei Jahren, und das dann konfrontieren mit Überlegungen zu einem zentralen Konstrukt der Aufklärung zur Bewältigung des Typus von Problemen, die sich an dieser Stelle ergeben. Und das ist, Sie kennen es alle, Lessings Ringparabel. Ich habe mir es nochmal angesehen, wie die Situation im Zusammenhang mit der Ringparabel am Web ist. Das ist dann doch auch instruktiv, vielleicht auch instruktiv für jemanden, der kritische Textarbeit betreibt und kritische Textarbeit jetzt nicht im traditionellen Sinn von Ursachen- und Urkundenforschung, sondern man kann ja kritische Textarbeit auch am Web, man muss sogar, das ist entscheidend, kritische Textarbeit am Web betreiben, indem man sich fragt, was eine Suche im Google vorgibt, was heißt denn das, wie ist denn das einzuschätzen? Und da ergibt sich eine sehr bemerkenswerte, also für mich hat das etwas überrascht, eine sehr bemerkenswerte Situation, nämlich die Lessing'sche Ringparabel ist fest in der Hand der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer. Die erste Seite, also wenn Sie da erfahren, der Freimaurer und der Gymnasiallehrer, das sind die beiden Bezugsgruppen. Das ist ja alles, das ist ja sozusagen hoch respektabel. Es schmerzt und schockiert mich allerdings auch etwas, weil, wie ich dann noch genauer sagen werde diskutieren werde, es ist diese Ringparabel ist, wenn man sich es genauer ansieht, ein sagenhaft talentierter und wirkungsvoller Versuch der Problemdarstellung, der in die zentralen Auffassungsmechanismen unserer Gesellschaft hineingeraten ist. Das steckt also im Herz einer westlichen Gesellschaft und als solches sollte man glauben, dass Philosophinnen, Literaturkritiker und so weiter das woanders, also noch woanders diskutieren als in der 6. Klasse Mittelschule, wo niemand wirklich widersprechen kann. Und es gibt es gibt genügend Anlässe, dem zu widersprechen. Gerade weil das Ding so wichtig und so aufmerksamkeitserregend ist. Ich wäre also auf die Ringparabel dann zu sprechen kommen und noch auf einen anderen Text von Lessing zu diesem Fall. Und in diesem Zusammenhang wird sich dann auch so ein kleiner Seitenblick auf die Überlegungen zu Toleranz, die Franz Wimmer hier so mal kurz vorgelegt hat, ergeben. Sie haben das letzte Mal schon gesehen und dann, da komme ich sicher nicht dazu, das nächste Mal geht es dann zum Hans Kelsen und Josef Ratzinger, denke ich doch. Gibt es dazu Fragen, Bemerkungen? Dann beginne ich mit Karnivale. Das ist, ich gebe es zu, ein wenig künstlich, ein bisschen ausgesucht. Also man würde nicht erwarten, dass man in einer Philosophie-Vorlesung über Toleranz einen Hinweis auf Karnivale bekommt. Ich kann es vorweg nicht wirklich legitimieren. Wir können darüber reden. Sie werden sehen, dass es eine gewisse Logik hier hat. Was ist Karnivale? Karnivale ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die 2003 erstmals gelaufen ist, dann gab es eine zweite Season 2004, dann ist sie abgedreht worden. Also HBO hat beschlossen, es nicht mehr weiter zu produzieren, obwohl es eine ziemliche Fangemeinde dafür gegeben hat. Und ich sage es mal geradewegs heraus, das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Serie, vor allem im Hinblick auf das, was ich dann als zweites Videobeispiel vorstellen möchte, nämlich die aggressive audiovisuelle Darstellung von Kriegszusammenhängen. Als Fernsehserie im Sinn einer sozusagen Narrativisierung und fantasiemäßigen Aufarbeitung nimmt sie die Gelegenheit wahr, Probleme, die in der Gesellschaft vorhanden sind, also plastisch, fantasievoll darzustellen, zu exponieren und damit auch die Gelegenheit war, zu geben, daran weiterzuarbeiten. Ich habe einen Link hingegeben über die allgemeine Übersicht über die Episoden. Ich sage Ihnen kurz, worum es geht. Also der Plot ist der, dass in den 30er Jahren im Dust Bowl der US-amerikanischen Midwest-Situation ein Wanderzirkus auf dem Wege ist. Ich werfe, also es wäre eine eigene Veranstaltung wert, das genau zu analysieren. Ich werfe kurz rein, der Wanderzirkus, der in der Wüste unterwegs ist, der wird begleitet von einem Wagen, der dem Management gehört. Dieses Management ist aber nicht existent, das ist nur eine geheime Kraft hinter einem Vorhang. Kurz gesagt, das Management ist die Bundeslade, die dieser Zirkus durch die Wüste voranträgt. Und wenn es noch niemand ganz verstanden hat, dann wird es dadurch sozusagen extra exemplifiziert, dass wohin ist der Wanderzirkus unterwegs? Ich spreche von der ersten Season, nach Babylon. Das heißt, sie haben einfach nur das Vorzeichen umgesetzt und wandern also nach Babylon statt aus Ägypten heraus. Und der Impresario dieses Wanderzirkus ist ein kleinwüchsiger Mann, der mit dem Management bestimmte Beziehungen hat. Das ist die Moses-Figur und an dieser Stelle ebenfalls die Inversion. Sie kennen den Moses von den großen Skulpturen her, von Michelangelo, den wütenden Moses, der die Gesetzestafeln zertrümmert und so weiter. Hier haben wir einen Kleinwüchsigen, der diese Vermittlungsrolle macht. Das ist alles Thema einer anderen Veranstaltung. Ich sage es Ihnen jetzt nur, weil bevor die ganze Story beginnt, der Beginn der Story nach dem Vorspann, der ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, auf den ich auch nicht eingehen kann, ist die folgende Videoszene, die ich Ihnen jetzt vorspielen werde, ohne es zunächst mal weiter zu kommen, also jetzt zu kommentieren. Ich gehe nur daher wegen des Mikros.
Before the beginning, after the great war between heaven and hell, God created the earth and gave dominion over it to the crafty ape he called man. To each generation was born a creature of light and a creature of darkness. And great armies would clash by night in the ancient war between good and evil. There was magic then, nobility, and unimaginable cruelty. And so it was, until the day that a false sun exploded over Trinity, and man forever traded away wonder for reason.
Was ist da dran bemerkenswert? Vielleicht beginne ich mit sozusagen einer der raffiniertesten rhetorischen Figuren diesbezüglich. Es gibt den großen Kampf zwischen Gut und Böse und den gibt es so lange, bis the sun exploded over Trinity. The sun and man forever became a creature of reason. The big sun exploded over Trinity hat eine doppelte Referenz. Die eine Referenz ist das Trinity Project. Das Trinity Project ist die Atomexplosion. Also damit ist angesprochen die Möglichkeit der Globalvernichtung, die an dieser Stelle zusammengedacht wird mit dem Vernunftwesen Mensch, was ja deutlich ist. Also weil Menschen Vernunftwesen sind, sind sie in die Lage versetzt worden, haben sich selbst in die Lage versetzt, Massenvernichtungsgeräte zu produzieren. Das Zweite, worauf aber referiert wird an der Stelle, ist Aufklärung. Die Sonne, die aufgeht, ist ein klassisches Bild für die Aufklärung aus der Dunkelheit, der Verbundenheit, Verhaftetheit in die dumpfen, nicht durchsichtigen Zusammenhänge. Und diese dumpfen, nicht durchsichtigen Zusammenhänge, die werden in dieser kleinen Sequenz auch völlig stimmig zugeordnet einem, man würde es mal sozusagen technisch sagen, einem manichäischen Weltbild. Einem Weltbild, dessen Inhalt darin besteht, dass die Weltgeschichte in einem Kampf zwischen Gut und Böse besteht. Das Ganze fängt an before the beginning. Das heißt, es ist die klassische rhetorische Figur des Erzählers, der die ganze Zeit, die ganze Geschichte und damit auch die Sinngebung dessen, was wir in der Geschichte machen, als eine in einer Bewegung aufrollt und in dieser einen Bewegung die sozusagen die Aufgabe unternimmt, uns zu erklären, worum es denn geht. Es geht nicht darum, man kann sozusagen in der Fernsehserie sagen, aber das in der Fernsehserie zu diskutieren, ist quasi nur eine kleine Modellwelt für das, wie es in der Philosophie auch genereller gemacht wird. Lyotard hat das die große Erzählung genannt. In der Fernsehserie gibt dieses Proömium einen Hinweis darauf, dass das, was man dann des Weiteren sehen wird und was notgedrungenerweise ein bisschen ablenkend ist, da gehört ja Entertainment dazu, da gehört Konfusion dazu. Teil der Unterhaltung in einer Fernsehserie ist ja, dass man sich nicht auskennt und dass man sozusagen auf den Weg erst kommt und dass man dann überrascht wird. Also in der Fernsehserie selber, wenn Sie sehen, wie das weitergeht, gibt es hohen Grad von Konfusion, man weiß es genau nicht. Und diese hohe Konfusionsdichtung wird, also Verdichtung, wird genau konterkariert durch diesen Vorspann, der nun in einer Weise überhaupt nichts Konfuses hat, sondern der einfach sagt, in der Weltgeschichte geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse, erstens, und zweitens, to every generation was born a creature of light and a creature of darkness. Das heißt, wir haben in jedem Jahrhundert, also weniger als Jahrhundert an der Stelle, haben wir diese Orientierungspunkte, die sich ableiten aus dem, wie Weltgeschichte aufgefasst ist, nämlich das wird nicht mehr gefragt, warum das so ist, warum es diese Stellvertreter gibt. Diese Stellvertreter sind natürlich auch wiederum eine Variante aus dem religiösen Formenschatz, wenn man so sagen kann, nicht? Wie viele Avatare oder Gottmenschen gibt es? Dieses Thema des Stellvertreters Gottes auf Erden wird quasi so ein bisschen stromlinienförmig gemacht und technisiert, indem man sagt, okay, jede Generation hat einen Dalai Lama, nicht? Das ist eine der Ideen, die da dahinter ist. Es gibt immer einen Dalai Lama und die gut, und wenn Sie jetzt sagen, was soll daran so toll sein, das sind doch ziemlich sozusagen ziemlich, ist doch ein ziemlich alter Hut und schaut nicht sehr quasi interesseerregend aus, dann antworte ich darauf, diese Serie selber geht damit auf eine sehr spezifische Art und Weise um, nämlich so, dass sich, ich sage es auch in einem Kurzverfahren, es stellt sich heraus in dem Kurzverfahren, jetzt am Ende der ersten Folge, soll ich Ihnen die Spannung verderben? Also es stellt sich heraus, dass der Priester, der eine wesentliche Rolle in der ganzen Serie spielt, der ist the creature of evil. Das heißt, der Priester ist der Böse und es gibt jemanden anderen, das ist das Gute. Der Kampf zwischen Gut und Böse läuft gerade so, dass der Priester sämtliche rhetorischen Akzente der neureligiösen Rechten in den USA verkündet als die Worte des Satans. Also er ist der Satan und er predigt auf eine rechtsreligiöse Art, rechtschristliche Art und Weise, und in der Serie selber wird das dargestellt und durchschaubar als die Inkarnation des Bösen an der Stelle. Und warum ich es Ihnen sozusagen jetzt hier vorstelle, ist aus zwei Gründen. Einerseits, um Ihnen deutlich zu machen, indem eine Fernsehserie, und da muss man ja dazu sagen, das ist ja jetzt nun kein, das ist ja jetzt kein Artikel, der irgendwo erscheint, sondern das ist ein wirtschaftstechnisches Unternehmen, das sich bezahlen muss. Und das, weil es entsprechend bezahlt werden muss, eine gesellschaftliche Verankerung braucht. Und diese gesellschaftliche Verankerung, die damit beginnt, dass man sagt, die Sinn der Weltgeschichte besteht in einem Kampf zwischen Gut und Böse, diese gesellschaftliche Verankerung an der Stelle explizit zu machen, ist schon mal eine große Leistung, die hier gemacht wird. Und dann dieses explizit machen, noch unter der Hand umzudrehen, um es in Frage zu stellen und um deutlich zu machen, dass genau diese Form von Dualisierung eine Problematik und eine Gefahr hat, ist der zweite wichtige Punkt. Letzter Satz, den ich jetzt dazu sage, vorwegnehmend, wenn Sie sich vorstellen, am Ende steht dann, der Priester ist der Böse, dann ist es genau nicht die Strategie der Ringparabel. Auf das will ich hinkommen. Das ist genau nicht die Strategie der Toleranz, sondern das ist einfach ist eine andere Strategie. Es ist eine kämpferische, es ist eine direkter reagierende Strategie. Es ist nicht eine Strategie, die auf dieses, die Weltgeschichte ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, so reagiert, dass man sagt, ah, okay, that's your opinion. Ja? Da schaue ich mir lieber, ich meine, wenn man es so sagen will, es könnte ja jemand, sozusagen ein aufgeklärt ist hier zu viel gesagt, aber ein medienerfahrener Zuschauer, Zuschauerin, wenn sie sieht, die Weltgeschichte ist der Kampf zwischen Gut und Böse, fragt sie sich, bin ich jetzt im Vatikan oder soll ich den Kanal wechseln? Nicht? Die Möglichkeit, an dieser Stelle ganz einfach zu switchen und zu zappen, ist natürlich gegeben. Die Freiheit ist da. Eine solche Serie geht mit dem Problem anders um, bleibt sozusagen an der Sache. Über die Sache werden wir noch zu sprechen kommen.
Ich wollte nur fragen, wo es das gibt, weil wenn Sie jetzt die Serie offenbar kennen, dann gibt es offenbar eine Quelle, wo man sich das anschauen kann.
Ich wollte nur dazu sagen, HBO ist sicher kein Sender, den sich die Republikaner anschauen. Also so groß ist jetzt diese, ich meine, Sie übertreiben das schon ein bisschen jetzt gerade, gell? Ich meine, das ist ein Sender, der macht Sendungen wie Queer as Folk oder die L-Word. Das sind alles Sachen, die eigentlich gegen die republikanischen Werte stehen. Und Evangelisten oder so haben dort auch nichts zu sagen auf dem Sender.
Und nein. Erstens mal danke für den gesellschaftstechnischen Hinweis. Zweitens wird mir aber deutlich, wenn ich da, also eigentlich auch in letzter Zeit, wenn ich sehe, wie die sozusagen die US-amerikanische Medienlandschaft umgeht mit diesen beiden Lagern. Sie haben es schon gesehen beim Donahue gegen Bill O'Reilly, dann sind die schon so weit, dass sie sagen, eigentlich interessant wird es nur, wenn man die beiden Leute gegeneinander bringt. Eigentlich interessant wird es nur, wenn man die Sache so organisiert, dass beide Teile etwas damit haben können. Und das ist ja auch ganz plausibel. Sie werden, wenn Sie ein Finanzunternehmen sind, nicht von vornherein auf 50% des Marktes verzichten. Das werden Sie nicht tun. Ja? An der Stelle sind wir übrigens genau bei der Toleranzfrage auch. Ja? Wenn Sie Ihre Serie, Sie brauchen Einschaltziffern, ja? Und diese Einschaltziffern können Sie natürlich kriegen, indem Sie ein Maximum des einen Lagers motivieren. Sachen gibt es auch. Aber es wird quasi sehr verständlich sein, dass man sagt, naja, vielleicht kriegen wir die Sache so hin, dass wir Einstiegspunkte von beiden Leuten haben. Und die Bill O'Reilly Show wird einfach von mehr Leuten gesehen, wenn er dort den Danahue einlädt. Und damit ergibt sich jetzt das Problem einer medieninduzierten Konfrontationssituation, das darf sozusagen nicht langweilig sein. Ja? An dieser Stelle muss es dann eine Auseinandersetzung geben. Die Art Auseinandersetzung, die es beim Bill O'Reilly gehabt hat, haben wir gesehen. Die Auseinandersetzung, die es hier gibt, das müssen wir sozusagen jetzt wirklich genauer untersuchen. Ich halte das für eine hoch intelligente Auseinandersetzung, die halt vielleicht ein bisschen tongue-in-cheek damit arbeitet, dass Leute, die nicht genau hinhören, sich denken, da haben wir jetzt einen Preacher und der spricht eigentlich genauso, wie wir wollen, dass ein Prediger spricht, und dass wir die vorletzte Serie nicht gesehen haben, in der gesagt worden ist, dass der eigentlich der Satan ist. Das passiert halt. Ja? Gut, das heißt, das ist jetzt Spekulation zugegebenermaßen. Also ich kann mich in dem Bereich nicht wirklich wagen.
Können Sie das noch einmal erklären? Was ist jetzt der Priester? Ist jetzt der Satan und er redet so wie die rechten Rechtskonservativen oder was in Amerika?
Der Priester spricht, der Priester hat einen am Ende der Serie beginnt er zu predigen. Also eigentlich kann ich es Eigentlich will ich es jetzt hier nicht genau erklären. Ich mache Folgendes. Ich stelle die entsprechenden Ausschnitte, ich will es nicht vorspielen, hier, das wird doch zu weit bringen, aber die entsprechenden Ausschnitte stelle ich zur Verfügung dort. Sie sagen, haben aber noch vorgefragt, darauf habe ich nicht geantwortet, wo kriegt man das? Völlig legitim, die erste Season ist DVD erschienen. Können Sie Karnevale bei Amazon.com bekommen. Dann gibt es noch weniger legitime Verfahren, die ich völlig ablehne, die aber über BitTorrent zur Verfügung stehen. BitTorrent ist ein ist nicht nicht wirklich ja ist eine Art von File-Sharing, ist ein wie soll man das sagen, ein Cluster von Interessenten tauscht digitale Inhalte aus. Das mache ich in der nächsten Lehrveranstaltung, aber woanders, nicht hier jetzt. Ja?
Das EU empfiehlt ein E-Mail, weil es ist schneller.
Was ist E-Mail? Das ist
ein Programm für Peer-to-Peer.
Wie heißt das?
E-Mail.
Okay, also da lasse ich Sie selber experimentieren. Es ist zugänglich, es ist vorhanden für die Leute, die an der Stelle weitermachen wollen. Das ist jetzt für Karnevale, und jetzt muss ich sozusagen sagen, warum ich das an dieser Stelle einsetze. Weil es in einem schockierenden und, denke ich, doch bedeutsamen Zusammenhang mit realen politischen Interventionen steht. Und diese Interventionen will ich Ihnen eben auch kurz vor Augen führen, durch zwei Ausschnitte aus dem aus diesem Video das sich nennt Muslim Massacres. Einer der Gründe, also ich muss gleich am Anfang sagen, das ist ein ziemlich übles Produkt. Das ist mein Wertstatement an der Stelle. Wenn Sie sich das Ganze ansehen, werden Sie mir möglicherweise zustimmen. Ich nehme es ist ein ziemlich übles Produkt einer Gruppe, über die ich nur weiß, dass sie das produziert haben. Ich habe darüber hinaus nicht wirklich recherchiert. Das ist eben der Link des einen Kollegen in die Wikipedia, einen kleinen Eintrag darüber hat. Das ist eine fundamentalistisch-islamische Gruppe, die in dem Video dokumentiert, nicht nur dokumentiert, das wäre ja ganz andere Sache, bestimmte Sachen dokumentiert, die wir jetzt hier gleich sehen werden, sondern mit dem medialen Holzhammer Gewaltaufrufe verbreitet an dieser Stelle. Aber es hat keinen Sinn, über Toleranz zu reden, wenn man sich nicht klar macht, dass Toleranz die Antwort auf etwas ist, erstens mal, nämlich auf die gewaltbereite Konfrontation unterschiedlicher Gruppen und dass diese gewaltbereite Konfrontation im 30-jährigen Krieg leider nicht zu Ende gegangen ist. Und die Sachen, die ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte, sind eben beides aus diesem Video rausgenommen und ich habe mir quasi die Mühe erspart, die beiden abzulehnenden, von meiner Seite her jetzt ungeniert gesagt, die beiden problematischen Fundamentalismen, die beide sozusagen sauber unabhängig voneinander zu diskutieren. Man könnte einen christlichen Fundamentalismus aus seinen eigenen Quellen dokumentieren und einen islamischen Fundamentalismus aus seinen Quellen dokumentieren. Das würde sauberer jeweils die Zuordnung ermöglichen. Das ist jetzt der christliche Fundamentalismus, wie er im islamischen Fundamentalismus auftaucht. Für unsere Zwecke, glaube ich, ist es auch akzeptabel.
And fear, justice and cruelty have always been at war.
Also wenn Sie das sehen und es vergleichen mit dem Before the Beginning, when the good and the evil were fighting against each other, und dann diese entsprechende Fernsehinszenierung davon haben, dann wird Ihnen ziemlich augenfällig, würde ich sagen, auf welche underlying constants diese Form der Betrachtung zurückgeht.